herzlich willkommen zum neuen Podcast. Hallo Christian, fangen wir heute mal anders an. Wie geht's dir?
Gut, ich achte drauf, bei diesem Wetter mich nicht zu erkälten.
Ja, genau, das wäre mein Intro-Witz gewesen.
Recht?
Denn, na toll. Ja, ich wollte nämlich jetzt hier sagen, du hast voll das Timing verpasst, weil die ganzen letzten Folgen hindurch hat man das ja vielleicht so ein bisschen hören können, dass du krank warst. Und es war aber voll unpassend. Heute, ja, ist voll gepasst, wenn du erkältet gewesen wärst. Mm. Aber
ja, das kam ich dir so
mir
vor.
Das kaputt gemacht.
Es tut mir leid, sollen wir nochmal neu anfangen?
Ja. Nee, ich werde jetzt ein bisschen traurig sein durch die Folge hinweg und mache ich mir danach irgendwie ein Getränk und zum Beruhigen und wird das schon irgendwie wieder.
Gut.
Ja, aber wenn ihr wollt, dass ich weniger traurig bin,
oh,
ja, gebt mir einfach Geld.
Jawohl. So.
Und zwar über Steady. Da könnt ihr uns unterstützen und dann werde ich nicht nur wieder froh, sondern ihr bekommt dann noch was dafür. Klingt gut, oder? Ihr kriegt Dokumente von uns, wie sehr ausführliche Dossiers zu den ganzen Zivilisationen, Build-Orders, Cheat-Sheets, um schnell mal was nachzugucken über die Civs. Und außerdem können wir seit kurzem ja auch noch werben mit haufenweise Zusatzfolgen. Schon länger gibt's ja alle 2 Wochen eine Folge von mir über den jeweils neuen Map-Pool. Und seit 1-2 Wochen, wenn das hier rauskommt, gibt es jede Woche Zusatzmaterial, denn immer dann, wenn es keinen Map-Pool gibt, gibt's was anderes. Aktuell läuft da eine Staffel, wo wir die Kampagne zu den Georgiern durchsprechen, aber da wird's auch immer mal wieder was zu anderen Spielen geben und generell alles Mögliche, wonach es uns gerade so ist. Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem, was wir da so zusammen geschafft haben und ich freue mich schon darauf, mit dir mal über andere Strategiespiele dann zu sprechen. Genau, und wenn ihr mit uns sprechen wollt, ist Discord der richtige Ort dafür. Der Link zu unserem Server findet sich neben dem zu unserer Homepage und dem zu Steady in der Folgenbeschreibung hier. So, niemand ist mehr erkältet, aber irgendwie hat das ja auch was Gutes, glaube ich. Dann können wir jetzt mit umso mehr Energie über die Kelten sprechen.
Jawohl. Kelten gehören zu dem Haufen an Zivilisationen, mit denen ich mich überhaupt nicht auskenne, weil ich sie niemals spiele. Ich bin ja eigentlich historisch gesehen ja fast reiner Teamspieler gewesen. Das hat sich in jüngster Zeit etwas gewandelt und ich spiele jetzt eher 1v1s, weil ich das Teamspiel gefühlt satt habe. Aber die Kelten kommen mir weder in 1v1s noch in 2v2s oder anderen Teamspielen irgendwie entgegen. Noch haben sie besondere Bewandtnis auf irgendwelchen Maps, wo man sagen würde, ja okay, es gibt diese eine Map und da pickst du halt ständig Kelten. Also nicht mal das haben die, so wie die Spanier zum Beispiel. Also wie kommt ich denn in die Verlegenheit, die Kelten zu spielen? Die gehören für mich zu diesen vergessenen Zivilisationen, die ich einfach, weißt du, wo jemand Kelten sagt und ich zuck so müde mit der Schulter und dann wende ich mich doch einer anderen Zivilisation mit mehr Profil zu.
Ja, die Kelten sind eine dieser Zivilisationen, die ich sehr, sehr überproportional häufig random bekomme im 1v1. Und es ist eine von denen, wo ich nicht, wie bei den Birmanen zum Beispiel, sagen kann, ich habe die jetzt so oft gespielt, dass ich sie mittlerweile sehr gerne mag, sondern Kelten sind immer noch so für mich. Ich habe die 1-2 Mal schon in Turnierspielen gespielt tatsächlich, aber das waren auch immer sehr weirde und Infanterie und Feudal und Anfang Castle Age lastige Maps, wo man dann lustige Sachen mit denen machen konnte. Aber wie du gesagt hast, in ganz vielen Szenarien sind Kelten einfach eine Civ, die komplett untergeht. Und einmal jetzt letztens habe ich sie tatsächlich im Team auch gepickt, aber das war Black Forest Pocket. Mhm. Und da sprechen wir ja über wieder was ganz anderes. Wenn wir über 1v1 Arabia reden, wie wir das ja hier meistens machen in unseren Zivilisationsbesprechungen, dann sind die Kelten wirklich eine Zivilisation, die, ich glaube, all ihre Aufmerksamkeit einem einzelnen Spieler zu verdanken hat. Und von dem sieht man in letzter Zeit nicht mehr viel.
Also du sprichst natürlich von Hoang, für alle Unwissenden, einem vietnamesischen Spieler, der eigentlich gar nicht so gut ist, wenn es in die Breite des Spiels geht und dafür aber diese eine Zivilisation derart perfektioniert hat, dass eine Strategie, die mit den Kelten gespielt werden kann, nämlich der Hoang Rush, auch nach ihm benannt wurde. Was ein extrem aggressives, all-inniges Fast Castle mit meistens Militia Rush am Anfang der dunklen Zeit beinhaltet. Und in der Ritterzeit hört er einfach auf, Wirtschaft zu adden. Das war so die frühe Form von Hoang. Und stattdessen baut er einfach unendlich viel Siege und Mönche und ein paar Ritter ohne Upgrades und versucht, den Gegner zu überrennen. Und falls der Gegner es schafft, diesen Push aufzuhalten, gibt er meistens auch auf, weil er ja dann gefühlt 60 Wills hinten dran ist, weil er seit 2 Stunden keine Wills mehr produziert hat. Die meisten Spieler, ausgenommen die Profis, kann er damit aber ziemlich zielsicher besiegen und deshalb hat er sich in Ranglistengefilden herumgetrieben, in die er eigentlich gar nicht unbedingt gehört.
Ja, und ja, das hat er wirklich dieser einen Strategie zu verdanken. Er hat das ja auch nicht immer nur mit Kelten gemacht. Also es liegt nicht mal unbedingt an der Sif, auch wenn sie sich besonders gut dafür eignet, sondern es war einfach sein Spielstil. Aber ich glaube, dass dieser Spielstil wirklich, deswegen habe ich es gerade gesagt, alle Beachtung, die diese Sif jemals gefunden hat, total stark geprägt hat. Denn jedes Mal, wenn ich die Kelten spiele im 1v1 und auch wenn ich gegen sie spiele, habe ich entweder das Gefühl, das ist jetzt ungefähr das, was ich tun muss, weil die sonst nichts können, oder ich denke mir, okay, ich weiß schon, was mein Gegner tun wird, weil irgendwie alles, was man über diese Sif weiß und was man damit verbindet, abgesehen jetzt eben von Team Games, ist dieser Huang Rush, weshalb diese Sif auch ja sehr vorhersehbar ist, wenn man auf sie trifft. Wie geht's dir denn? Hast du schon mal gegen Kelten gespielt und irgendwas anderes erfahren?
Nee, nicht wirklich, aber das liegt darum, dass man in diesem 1300 bis 1500 Elo auch einfach nie auf jemanden trifft, der Kelten spielt. Und wenn das mal random kommt, glaube ich, ist alles, was die Leute über Kelten wissen, diese Strategie und dann wird's halt auch gemacht, ne? Also genau, mir geht's ja ganz genauso.
Genau so ist es.
Aber ich glaube, da spielt auch noch ein weiterer Faktor rein, weshalb das nicht gemacht wird. Und das ist, dass diese, für mich fallen die Kelten in eine ähnliche Kerbe wie diese anderen Zivilisationen, die nicht direkt einen Eco-Bonus haben. Und die Kelten haben ja einen, aber der ist ein bisschen weird mit dem Holz. Sprechen wir noch drüber. Wo ich denke, naja gut, das ist im Zweifel eine Archer-Sif, aber das sind die Kelten nicht. Die Kelten sind wirklich eine absolute Infanterie-Zivilisation mit, warum auch immer, Zugang zu Paladin. Aber da geht's halt nicht hin für die Kelten. Es gibt keinen Weg, wie die Kelten am Ende in Paladin hineinkommen werden. Und deswegen ist das eine Sif, die einzigartig ist von ihrem Tech-Tree vielleicht, andererseits aber trotzdem keine richtige Identität für mich hat, außer diese All-In, vor allen Dingen Belagerungswaffen-Linie zu fahren.
Ich glaube, das fasst es sehr gut zusammen. Das ist so eine Sif, die eigentlich genau in dieses Schema von Zivilisationen fällt, die ich gerne mag, wie ja die Maya oder auch die Birmanen, mit so einem weirden Tech-Tree, aber sehr einzigartigen Sachen, die man damit spielen kann und auch muss. Nur, wie du gesagt hast, den Kelten fehlt dabei so ein bisschen die Identität, abgesehen von eben den Belagerungswaffen. Und es läuft immer wieder auf was Ähnliches hinaus. Und deswegen sind die einfach nicht so cool für mich. Wobei, wir können ja jetzt langsam mal in die Boni reingehen. Es gibt ja durchaus einige Leute, die sehr gerne Kelten spielen. Und ich finde, man kann dafür auch guten Punkt machen, aber sie werden halt niemals irgendwie eine super kompetitive Zivilisation sein, weil ihnen dafür, wie du ja auch meintest, genau die Armeetypen fehlen, die eben was können. Kavallerie und Archer sieht beides spätestens ab Imp ziemlich schlecht aus und deswegen sind Kelten ein bisschen schwierig, auch wenn gerade ihr Early Game ja durchaus stark sein kann. Es ist nur, man ist eben mit dieser Zivilisation immer unter so einem unangenehmen Druck, das Spiel gleich zu beenden oder zumindest einen riesigen Vorteil zu bekommen. Und ja, das ist nicht schön.
Ja, es ist halt so, dass das, was die, und das ist vielleicht jetzt der letzte allgemeine Satz, den ich zu denen sage, bevor wir dann wirklich in die Boni hineingehen, aber sie haben halt nichts, was sie zu einer guten Boom-Sif eigentlich macht. Und das brauchen Kavallerie-Zivilisationen, wenn sie in die Kavallerie gehen wollen. Und also selbst wenn man von ihren Upgrades mal absieht, die ihnen fehlen für die Kavallerie, also das im Rüstungs-Upgrade und Bloodlines. Jeder andere Kavallerie-Sif kann das besser als die Kelten. Und deswegen willst du das mit den Kelten nicht wirklich machen. Aber deine Archer-Linie fehlt halt auch, ne? Und das ist dieser Punkt, den ich vorhin machen wollte, dass ich mit denen schlichtweg nicht weiß, was ich tun soll. Nach Castle Age.
Das Ding ist halt, in Imp ist ja Infanterie, wenn man das mit Siege paaren kann und so, auf einmal gar nicht mehr so schlecht, wenn man die Map damit fluten kann, wie die Goten das können. Und man eben einfach nicht mehr dann von Archern zu Tode gemicrot wird. Und auch hier sind ja die Kelten gar nicht schlecht aufgestellt, mit vollgeupgradeten und auch noch schneller laufenden Infanterieeinheiten und außerdem welchen der besten Belagerungswaffen im Spiel. Das Problem ist einfach nur, dass das ja wirklich eine Post-Imp-Komposition ist, die quasi endlos Ressourcen voraussetzt.
Ja.
Und das ist dann eben das, wo man einfach erst hinkommt, wenn man sowieso schon einen riesig großen Vorteil bis dahin gewonnen hat. Und das ist schwierig im 1v1.
Ja. Also dieser Spielstil mit in der Ritterzeit viel mit Belagerungswaffen spielen, ist ein Gegensatz zu Ikolastik sein. Also man hat eigentlich nicht beides gleichzeitig. Und dann aber den Switch im Late Game hinzukriegen zu diesem sehr Ikolastigen Militär ist schwierig. Das ist geradezu ein Ding der Unmöglichkeit. Aber genau. Ja,
das mit den viel Belagerungswaffen in der Ritterzeit geht halt hauptsächlich, wenn man sich damit nur verteidigen muss. Mhm. Dann wiederum ist es aber schwierig, einen großen Vorteil aufzubauen, wenn ein Gegner nicht total überinvestiert.
Ja, total.
Es ist schwierig einfach mit den Kelten.
Ja, Sausch ist ein richtig schweres Hilf. Wir haben jetzt zwei Kernbestandteile schon mal in unseren allgemeinen Anführungen identifiziert. Das ist einmal die Infanterie, das ist ihre große Stärke, und die Belagerungseinheiten. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, was macht denn diese zwei militärischen Einheiten so stark? Und wenn wir mit der Infanterie beginnen, da ist es definitiv schon mal der große Zivilisationsbonus der Infanterie, weshalb eben auch Huang so die Kelten bevorzugt hat für sowas wie Feudal Militia Rushes, denn ab der Feudalzeit bewegt sich die Infanterie 15% schneller. Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das einen ziemlich starken Bonus für die Infanterie, weil die eine große Schwäche der Infanterie ist ja, dass sie nur im Nahkampf angreifen kann und dementsprechend gegen alles, was aus der Ferne angreift, schon mal Schwierigkeiten hat. Blöderweise aber auch gegen berittene Einheiten, die Nahkampf machen, weil die sich halt einfach entfernen können von der Infanterie. 15% schneller zu sein bedeutet in solchen Kämpfen, gerade bei kleineren Gruppen von Archer oder so, ein bisschen besser mitzuhalten oder den Archer-Gruppen auch einfach frühzeitig zu entkommen. Zwar nicht dauerhaft, aber zumindest mal so, dass diese Infanterie ein bisschen länger überleben kann. Und das ist vielleicht ein noch größerer Punkt, man ist so viel besser damit, Villager in der Feudalzeit zu töten, weil man die sehr viel einfacher blocken kann, sehr viel schneller einholt, wenn sie wegrennen. Das ist richtig, richtig hart.
Ja, also dieser Bonus ist zu einigem gut. Wie du gesagt hast, man tut sich ein bisschen leichter gegen Archer. Und es ist auch so der erste Punkt, wo man mit Kelten auf einen kleinen Vorteil hinarbeiten kann, den man einfach später braucht. Weil man schon in der Feudalzeit, wenn man mit Man-at-Arms eingestiegen ist ins Spiel, erstens mal ein bisschen besser aussuchen kann, wann man vielleicht gegen gegnerische, entgegenkommende Man-at-Arms kämpfen will. Man selber kann dann gut auf seine Upgrades noch warten, wenn die noch nicht reingekommen sind. Kann auch nochmal ein Stück wegrennen, die woanders hinlocken und so. Man bestimmt eigentlich immer das Spiel. Man hat halt da so ein bisschen den Vorteil, wie manche Kavallerie-Zivilisationen das eben gegen Teutonen haben später, wenn die dann kein Husbandry bekommen. Man sucht sich einfach aus, wann man kämpfen möchte. Und vor allem ist es halt auch super, um Villager zu verfolgen oder zu blockieren. Man kann, und da kommt auch die gute Eco rein, die die Kelten eben schon früh haben wegen einem Holzbonus, sehr stark mit denen sowas wie Man-at-Arms into Archer spielen, muss sich halt nur bewusst sein, dass Archer spätestens ab Imp keine Zukunft mehr haben und das nicht die Dauerlösung sein kann. Aber diese Eröffnung mit den Kelten, die funktioniert sehr gut und kann, wenn man die Geschwindigkeit von diesen Man-at-Arms gut ausnutzt, sehr viel Verwirrung stiften, gerade unter Kavallerie-Zivilisationen und aber auch langfristig einen Gegner daheim halten. Denn durch diese Geschwindigkeit kann man ja auch gegenüber so üblichen Kontern, wie gerade von Kavallerie-Zivilisationen kommen ja häufig Skirms, eher nochmal weglaufen, wenn ein Gegner kurz unaufmerksam ist und dann von der anderen Seite von der Basis später wieder auftauchen. Und dann musste er sich immer wieder um diese Man-at-Arms kümmern. Das ist auch so eine der beliebteren Eröffnungen für Kelten, die ich ab und an mal spiele, weil ich ansonsten einfach nicht weiß, wo ich hin soll mit dieser Zivilisation. Mhm. Und dann versuche ich halt irgendwie so ausgedehnt Feudalzeit zu spielen, weil ich weiß, dass ich da schon einen ganz guten Eco-Bonus habe. Und diese Man-at-Arms eben möglichst lange im Leben zu halten und damit einem Gegner auf die Nerven zu gehen. Übrigens, was ja mal richtig unfair ist bei diesem Bonus, ja, Kelten haben diesen Bonus, dass Infanterie schneller läuft, was ja, weil die Milizen keine starke Einheit sind und gar nicht so oft gespielt werden, später auch hauptsächlich für die Trash-Einheiten, also die Speere, relevant ist. Und auf die gleiche Einheit haben ja die Litauer auch einen Bonus. Nur die Litauer bekommen Squires nochmal obendrauf und die Kelten nicht.
Dafür betrifft es bei Kelten eben die gesamte Infanterielinie und nicht nur die Trash-Einheiten.
Ja.
Ist aber, wie du schon sagst, gerade im Late-Game deutlich besser, was die Litauer dann haben. Und man muss auch dazu sagen, sich 15% schneller zu bewegen, ist schon nice. Aber es passiert halt erst ab der Feudalzeit, weshalb wirklich der eigentliche Drush davon überhaupt nicht profitiert. Und zweitens, der Gegner halt immer gleich darauf reagiert und der beste Konter dagegen sind halt Walls. Wenn man keine großen Walls zieht, kleine Walls. Um die Bären herum, um die Woodline herum. Und da bringt's nichts, dass die sich schneller bewegen, weil sie stehen an diesen Wänden. Und anders als zum Beispiel japanische Infanterie, die dann schneller angreifen, haben die keinen höheren Damage-Output. Ne? Die sind einfach nur schneller, aber sie greifen nicht schneller an. Und heutzutage wissen halt auch Leute auf meinem Elo sehr einfach damit umzugehen und dafür zu sorgen, dass die Villager geschützt sind, auch wenn sie noch kein Militär auf dem Feld haben.
Ja, was ich aber einen schönen Vorteil bei den Kelten an der Geschwindigkeit finde, ist, immer wenn man an Ressourcen ankommt und sieht, die sind eingewallt, dann stellt sich einem die Frage, gehe ich nochmal weiter und hoffe, woanders noch Schaden zu finden oder bringe meinen Gegner dazu, dass er sich auch da wallen muss oder habe ich mehr davon, wenn ich jetzt hier anfange, auf Palisaden oder irgendwelche Ressourcengebäude einzuprügeln, damit mein Gegner sich direkt darum kümmern muss. Weil es ja potenziell auch einfach Zeitverschwendung sein könnte, weiterzugehen.
Ja.
Meistens ist aber weitergehen die richtige Entscheidung. Mhm. Und mit Kelten fällt diese Entscheidung erstens leichter und zweitens ist es auch noch effizienter.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Gut, wollen wir noch mehr zu dem Bonus sagen?
Ja, man kann halt anmerken, gerade in der Imperialzeit wird der dann erst wieder richtig spannend, würde ich mal behaupten, weil im Castle Age Infanterie bei der aktuellen Meta selten eine Rolle spielt. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe das Gefühl, dass ich, gerade wo Mönche so wichtig sind, eigentlich im Castle Age sehr, sehr selten auch nur noch auf Pikes gehe. Normale Infanterie spielt man ja im Grunde sowieso fast nie und das erst in der Imperialzeit wieder wichtig wird. Und hier ist das dann aber wieder echt gut, diese höhere Geschwindigkeit zu haben, weil man natürlich Raids leichter abwehren kann, wenn die Helps 15% ja schneller durch die eigene Eco laufen und man auch den Gegner besser bedrängen kann,
ja,
wenn man von mehreren Seiten schneller kommen kann und den, ja, die Infanterie einfach überall ein bisschen schneller unterwegs ist. Also in der Imperialzeit wird das wieder super stark, setzt aber halt voraus, dass man bis dahin die Eco hat, um zu spammen und einen Gegner entsprechend unter Druck zu setzen. Wenn man nur daheim steht, dann, wie gesagt, bringt es ein bisschen was, um sich zu verteidigen. Aber wenn man das nicht ausnutzen kann, um auch schneller über die Map zu laufen, hat man jetzt nicht so viel vom Bonus.
Das stimmt. Mit Ausnahme vielleicht der Kelten. Die profitieren davon schon sehr stark, weil sie halt gerne den Siege Monk Push machen. Und der wird immer komplementiert mit Spears oder Pikes dann in der Ritterzeit. Und das ist geil. Also du musst die Pikes adden, weil Monk Siege wird halt super einfach durch Lightcap ausgekontert. Beide Einheiten. Und du brauchst die Pikes, um diesen Lightcap wegzusnipen. Ich habe das schon so, also das ist wirklich etwas, das ich gar nicht so selten gemacht habe. Monk Siege Pike. Und ich habe ganz oft das Problem dabei, weil ich mit der Einheitenkoordination, wenn ich so drei verschiedene Einheiten habe und die in so einen Klumpen bilden, dann habe ich oft Probleme mit der Koordination meiner Einheiten. Und dann stehen die sich gegenseitig im Weg und meine Mange feuert nicht, weil meine Pikes ja da sind und meine Mönche konvertieren nicht, weil sie irgendwie gegen die Mange laufen. Und mit Kelten ist es ein kleines bisschen angenehmer, weil du die Pikes halt ein bisschen präziser hin und her schicken kannst, ohne dass da zu Schwierigkeiten kommt. Und was die Gegner gegen mich zum Beispiel gerne tun, ist, wenn ich vergesse, auf, was weiß ich, dein Ground oder Defensive Stance zu gehen, dann ziehen die meine Pikes aus meiner Armeekomposition, weil die verfolgen ja dann die Scouts, die an mir vorbeirennen. Und die, ja, Pikes kriege ich dann einfach schneller wieder zu meiner Mange hin, wenn der Gegner versucht, mich auseinanderzuziehen. Das sind immer die Momente, wo ich diese fünf, oder was heißt immer, ne, die drei Mal in meinem Leben, die ich das gemacht habe mit den Kelten, wo ich dann wirklich das Gefühl hatte, oha, jetzt spüre ich es gerade. Weil sonst merke ich von den 15% gar nicht so krass viel, wenn ich nicht gerade noch meinen Drush in der Feudalzeit habe und versuche, irgendwie einen Villager einzuholen.
Ja, ja. Also dieser Geschwindigkeitsbonus hat seine Einsatzbereiche, aber ich finde, es ist auf jeden Fall einer der Boni, von die es generell im Spiel gibt, wo man am meisten drauf achten muss, um wirklich was davon zu haben. Gerade in der Feudalzeit, wenn er ja das erste Mal überhaupt dazukommt, ist das mit ziemlich viel Micro verbunden.
Ja.
Denn die Einheiten rennen halt auch schneller und das gegnerische TC. Da muss man sich auch im Klaren sein.
Da hast du recht. So habe ich das noch nie gesehen. Ja. Ich meine, wann baue ich denn Pikes? Ich baue Pikes, wenn ich Scouts spiele gegen jemand anderes, der Scouts spielt. Na, wobei ist eigentlich egal, was ich öffne. Aber wenn ich gegen jemanden spiele, der im Fuel Age Scouts eröffnet und es ziemlich heavy geht und der mit seinem Micro gut ist und ich noch nicht gewarrt bin. Dann baue ich meistens ein paar Spears und die überleben dann in aller Regel. Das ist, wenn ich in der Feudalzeit diese Linie benutze. Und ansonsten, wenn ich nicht gerade einen Monk Siege Push mache, dann halt wirklich, wie du gesagt hast, erst ab der Imperialzeit. Und dieser Bonus ist wirklich sehr punktuell von Nutzen und dann im Endgame wieder sehr stark.
Ja, genau. Ich kann halt auch Speere und so empfehlen, wenn man Man at Arms gebaut hat und hat es wirklich geschafft, einen Kavalleriespieler bei sich daheim zu halten, dann kann man da auch gerne mal einen Speer hinterher schicken. Mhm. Auch das fällt natürlich mit Kelten leichter, wenn der schneller ankommt.
Ja, aber jetzt, wo ich es gesagt habe, ne, die defensiven Spears gegen Scout-Openings sind schon ziemlich nice, dass die da ein bisschen schneller sind. Jeder von uns kennt das, ne? Wenn man gegen den Micro-Nerd spielt und er seine Dreiergruppe Scouts hat, die natürlich in Block-Formations sind, um maximal effizient zu sein. Und er hat es irgendwie geschafft, in eine Base zu gehen. Und die kann noch so eng sein, der rennt 100 Jahre lang im Kreis. Bestimmt hat er seit 6 Stunden keine Wales mehr gecued, aber ist egal. Diese Scouts, die terrorisieren mich. Die bringen mich in den Wahnsinn. Und dann baue ich Spears, weil ich denke mir, was kontert die natürlich Spears. Und dann stelle ich die an jede Ecke und er schafft's, um die herumzugehen. Aber mit Kelten schaffe ich es dann noch ein bisschen eher, den Piekser zu kriegen, um diesen Micro-Nerd zu vernichten.
Ja, das stimmt. Kann sehr befriedigend sein. So, kommen wir mal zum Eco-Bonus. Denn wir haben nicht nur 15% schneller laufende Infanterie, sondern auch 15% schneller hackende Holzfäller. Und ja, das von Anfang an. Und ich finde, das ist ein ziemlich starker Eco-Bonus, der sehr gut in das reinspielt, was die Kelten so generell tun. Auch das ist ein Eco-Bonus, den man, ich glaube, auf unterschiedliche Art und Weise verwenden kann. Wir haben ja bei den Wikingern schon ein bisschen drüber gesprochen, dass deren Eco-Bonus zwar nach so einem krassen Boom klingt, weil die ja Reburrow kostenlos kriegen und man dann eigentlich sehr schnell und leicht auf viele TCs gehen kann und dann einfach boomen, nur dass es bei den Wikingern oftmals ja einfach nichts gibt, worauf man boomen kann. Und deswegen verwendet man das, um eine okaye Eco zu haben, während man relativ gut mit Power Spikes spielt. Und so ähnlich ist das bei den Kelten auch. Kelten haben diesen doch ziemlich nennenswerten Wirtschaftsbonus und man kann einerseits sagen, man boomt damit, um dann später nämlich auf Siege Onager und Infanterie zu kommen, aber wie wir jetzt schon öfter rausgestellt haben, ist es schwierig auf offenen Karten diesen Bonus dahingehend umzusetzen, weil man wahrscheinlich mangels guter Einheitenauswahl bis dahin irgendwie untergehen wird. Deswegen empfiehlt es sich auch hier, diesen Wirtschaftsbonus häufig eher ein bisschen mehr Aggression umzusetzen auf offenen Karten, um sich dadurch einen wirtschaftlichen Vorteil langfristig zu erkaufen, indem man eher den Gegner mehr stört. Und genau hier kommt halt wieder dieser Monk Siege Push ins Spiel, wo man einfach durch die besser arbeitenden Holzfäller mehr Belagerungseinheiten rauskriegen kann.
Genau, ich glaube, das ist eine Schlussfolgerung, die können wir alle relativ einfach ziehen und so geht es mir auch. Und wenn ich dann in die Ritterzeit komme, dann denke ich mir, alles klar, jetzt weiß ich, was ich mit dem ganzen Holz tue. Aber in der dunklen Zeit und in der Feudalzeit stehe ich oft da und denke mir so, Moment, was mache ich jetzt mal mit dem ganzen Holz? Will ich jetzt viele Farms ziehen, um möglichst schnell in die Ritterzeit zu kommen? Aber ich will ja eigentlich gar nicht so viele Farms haben, weil langfristig gesehen will ich meine 6 Farms haben, um Villager weiter zu produzieren. Ich bin ja nicht Hoang, aber ansonsten packe ich alles auf Gold und Holz, um meinen Siege und meine Monks zu bauen. Und meine Pikes, die ja genau das kosten. Also gut, ein bisschen Nahrung kosten, aber vor allen Dingen Holz kosten. Wie gehst du mit dem Holzbonus in der Feudalzeit um?
In der Feudalzeit, also wir können ja mal mit dem leichten Szenario anfangen, und zwar sind das Teamgames. Hier kann man den Holzbonus einfach benutzen, um mehr Archer-Ranges rauszukriegen. Also als Kavallerie-Zivilisation sind Kelten ohne Bloodlines halt echt ziemlich ungeeignet. Weswegen, wenn man sie dann mal zufälligerweise bekommt, man eigentlich eher die Archer-Rolle übernimmt und dann sagt, na gut, wir sollten das hier bis zum Castle Edge vielleicht gewonnen haben. Und das tut man, indem man frühzeitig einfach mehr Archer-Ranges hinstellt. Das ist mal so die leichte Möglichkeit, was man daraus machen kann. Und im 1v1 auf einer offeneren Karte, da hat man natürlich die Option, entweder weniger auf Holz zu spielen und dadurch eine bessere Wirtschaft zu haben. Oder, und ich glaube, das ist fast die bessere Möglichkeit, man macht das so ein bisschen wie Hoang und baut sich keine bessere Wirtschaft auf, indem man mehr auf Holz hat, sondern schickt einfach mehr auf Gold in der Zwischenzeit, benutzt dann den Markt und kauft sich dadurch ziemlich gute Timings. Das ist eine spannende Option, die braucht aber natürlich ein bisschen Übung, dass man sagt, mir reicht weniger Holz und den ganzen Rest kaufe ich mir vom Gold, denn das kann ich mehr haben dafür. Ja, ich glaube, das ist das, was ich damit am liebsten spiele, weil man damit dann natürlich auch ziemlich schnell in die Ritterzeit kommen kann. Und dort kann man dann wieder ein bisschen mehr auf Holz schicken, die ersten Villager, die wieder neu rauskommen, um dann, wie gesagt, den Siege-Push damit zu unterstützen. Denn der muss ja frühzeitig kommen. Also man kennt das von Huang zum Beispiel ja, dass der immer mit so ein paar Villagern Ende der Feudalzeit schon anfängt, irgendwo rauszuschleichen und dann den Siege-Workshop baut, sobald er in der Ritterzeit ist. Und um das gefahrlos machen zu können, muss man natürlich zuerst in der Ritterzeit sein. Denn mit dem Ankommen in die Ritterzeit vergrößert sich ja die Line of Sight von Gebäuden nochmal. Es ist viel wahrscheinlicher, dass dieser Push gespottet wird. Und natürlich kriegt auch ein Gegner mit der Möglichkeit, Ritter zu spielen, direkt eine Einheit raus, die diesen kompletten Push aufhalten kann, wenn man das Kloster nicht rechtzeitig gebaut hat. Und deswegen ist das Timing halt unglaublich wichtig. Und ich glaube, dahingehend ist der Eco-Bonus am besten zu benutzen in Verfolgung dieses Plans. Wobei man natürlich ja auch im 1v1 theoretisch sagen kann, ich spiele normal Man-at-Arms into Archer, kann auch das vielleicht mit einfach weniger auf Holz machen und mir dann bei normaler Eco eine bisschen frühere Uptime kaufen, indem ich früher Farms gebaut habe oder mehr Farms jetzt habe oder auch hier mehr auf Gold geschickt. Ich glaube, es ergibt nicht Sinn, einfach mehr Holz zu horten oder sowas, sondern der beste Weg ist, weniger auf Holz und mehr anderes zu haben.
Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Auch der Verweis auf den Markt ist, glaube ich, ziemlich korrekt. Es ist ein bisschen kontraintuitiv, finde ich, einfach schneller Holz zu sammeln, um es schneller zu verkaufen und dann schneller hochzuklicken. Aber es spielt halt in die Stärken der Kelten. Ein Huang macht das nicht anders. Der treibt das ja wirklich auf die Spitze, indem er ja auch sämtliche Produktionsgebäude einfach vor die Base des Gegners klatscht. Auch ruhig in Sichtweite, das kümmert ihn ja nicht, das weiß ja eh jeder, was er macht. Und tut da seine Belagerungswerkstatt und sein Kloster hin. Den Stall baut er, glaube ich, meistens zu Hause oder so. Das Wichtige ist dann halt, dass du deine wenigen Ressourcen, die du nimmst, gut schützt. Also dein Gold und dein Holz, vor allen Dingen natürlich das Gold, weil er den Markt so viel benutzt hat. Und der Witz ist, diese All-In-Strategie oder generell solche All-In-Strategien können ja ganz gut bestraft werden, indem man dagegen mit möglichst geringen Aufwendungen verteidigt und einfach nicht stirbt und gleichzeitig aber den Gegner, der ja seine ganzen Produktionsgebäude dann vorne gebaut hat, vor die eigene Base, zu Hause angreift und ihm seine Wirtschaft vernichtet, sodass er seinen Push nicht fortsetzen kann. Und das ist bei so einem richtig krassen All-In- und Low-Eco-Approach, wie Huang es macht, super schwer, weil er halt einfach aufhört, seine Wirtschaft zu erweitern. Der bleibt bei seinen 35 Villagern stehen und das war's dann.
Ja.
Und deswegen kannst du den so schlecht raiden. Du musst also wirklich diesen Push von ihm adressieren. Und was den keltischen Push so viel stärker macht als alle anderen Monk-Siege-Pushes, und das ist jetzt der Versuch meiner eleganten Überleitung zum nächsten Zivilisationsbonus, sofern du dann okay gibst und wir mit dem Holzfäller-Bonus fertig sind, ist...
Ich glaube schon, ja.
Ja, sehr gut. Ist, dass die Belagerungswaffen 25% schneller angreifen. Mangen, die ein Viertel schneller schießen, sind so stark, dass daraus das geflügelte Wort, und das ist gleichsam ein Zitat von Huang, Kelts Eat TC entstanden ist, das T9T popularisiert hat. Kelts Eat TC, also Kelten essen, fressen TCs, weil die derart schnell feindliche Gebäude zerstören. Und das Ziel von Huang war natürlich immer direkt das Herz der Wirtschaft des Gegners, also die TCs. 25% schneller schießen bedeutet auch, nicht nur, dass Gebäude schneller getötet werden, sondern, und vielleicht ist das sogar wichtiger, der Kampf oder die Verteidigung gegen so einen Monk-Siege-Push wird in aller Regel auch mit eigenem Siege vollführt. Das heißt, man baut selber Mangen, um die angreifenden Mangen zu vernichten. Wenn der Gegner Pikes dazwischen hat und man halt nicht einfach mit Lightcap dagegen ankämpfen kann. Aber wenn der Kelte 25% schneller schießen kann, kommt er ein Viertel häufiger dazu, gegen die verteidigenden Mangen anzukämpfen. Das Mangen-Micro mit keltischen Mangen ist so viel angenehmer als mit normalen Mangen. Das kann man nicht unterschätzen.
Ja, ich glaube, jeder kennt diesen Moment, wenn man gerade auf eine gegnerische Mange geschossen hat und es ging daneben. Und dann hat man schon den Hotkey geklickt für Attack Ground und klickt jetzt nochmal dahin, wo die gegnerische Mange fährt. Man wartet nur darauf, dass man endlich schießt. Irgendwann ist der Punkt gekommen, die Mange hat immer noch nicht geschossen. Die gegnerische Mange ist schon über den Punkt drüber gefahren, wo man eigentlich voraussichtlich mal hinschießen wollte, wo man gedacht hat, da wird sie ungefähr sein, wenn ich wieder schießen kann. Und dann wird irgendwann mal geschossen. Mhm. Und das passiert einem halt mit Kelten nicht so. Diese 25% machen einen unfassbaren Unterschied.
Ja. Und sie fühlen sich so gut an. Es fühlt sich so toll an. Ach, ich kam erst vor kurzem in den Genuss, das zu spielen, weil ich auf der Rangliste die Kelten als Zivilisation ausgewählt hatte.
Ausgewählt auch noch?
Ja, ja, genau. Weil, naja, Vorbereitung auf den Podcast, ne? Oh. Und ich habe dann gedacht, so, jetzt musst du mal machen. Und wenn, ich hatte es längere drin, ich glaube 5 oder 6 Spiele in Folge, aber ich halt immer nur random Sifs bekommen. Und dann hatte ich aber irgendwann die Kelten bekommen gegen einen Maya-Picker. Das ist natürlich ein fantastisches Matchup für mich gewesen. Und ich habe genau das gemacht. Ich hatte meinen Forward Siege Workshop gebaut. Ich habe es ein bisschen anders gemacht, weil ich mit einer Burg gearbeitet habe, weil ich die Unique Unit gebraucht habe. Kommen wir ja dann auch noch gleich drauf zu sprechen, warum das insbesondere gegen die amerikanischen Völker so toll ist. Aber ich hatte dann meinen Forward Siege Workshop und daraus Mangen produziert. Und also, der Weg in die Base war derart schnell. Da war meine Burg, da hat meine Burg noch nicht mal gestanden, die ich Forward gebaut hat. Da war ich schon durch. Es war ein Fest.
Ja, es macht Spaß mit denen. Eine der wenigen Dinge bei Kelten. Die Mangen sind wirklich toll.
Aber das gilt doch für alle Belagerungseinheiten, oder?
Ja, Huang ist ja auch irgendwann auf Rammen teilweise umgestiegen und hat gar nicht mehr unbedingt mit Mangen eröffnet, seine Pushes. Das war spannend. Das waren die Huang-Endzeiten, bevor er sich dann zurückgezogen hat.
Genau.
Und ja, für Skorpione gilt's aber außerdem auch noch. Mhm. Und das kann ja auch sehr interessant sein, um gegnerische Infanterie aus dem Weg zu räumen. Also Skorpione sind was, die mische ich öfter mal ein, wenn ich vor allem gegen sehr viele Herbs oder sowas kämpfe. Wobei das als Kälte halt nicht so oft vorkommt, denn warum sollte ein Gegner Herbs bauen gegen Kelten?
Naja, wenn man gegen Hera auf Cup im Hidden Cup Turnier spielt, muss schon mit Paladin rechnen.
Das war ein episches Spiel. Dass das noch irgendwann kommen würde.
Nein, damit rechnet natürlich niemand. Also du hast schon recht, man spielt eigentlich, es gibt kaum einen Grund, Herbs gegen Kelten zu spielen. Genau, also dieser schnellere Schießen, da sollte man noch dazu sagen, dass Kelten keinen Zugriff auf die Belagerungskanonen haben. Das heißt, die profitieren nicht davon. Das wäre ein richtig krasser Bonus. Stell dir mal vor, du könntest mit dir 25% schneller schießen, wie schnell du da Traps wegsnipen kannst. Oder halt auch im Bombard-Cannon gegen Bombard-Cannon-Micro. Und ich nehme aber mal an, dass dieses 25% schneller Schießen dann schon für Trieböcke gilt, auch wenn die nicht in der Belagerungswerkstatt gebaut werden.
Ja, ja, es gilt für Belagerungseinheiten, nicht für Belagerungswerkstatt.
Das war mir gar nicht so klar, aber das ist auch ziemlich stark, oder?
Ja, damit kann man arbeiten. Also, das ist auch nochmal ordentlich als Power Spike am Anfang der Imperialzeit, weil man halt auch gegnerische Burgen dann nochmal 25% schneller wegräumen kann als andere Zivilisationen. Das kann ja echt den Unterschied machen, ob ein Gegner nochmal einen Trap rauskriegt oder nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also da kann man ja auch ziemlich gut, selbst wenn man nicht der Erste ist, der in die Imperialzeit kommt, kann man noch ein bisschen aufholen. Normalerweise ist es ja, wenn jemand so eine Forward-Burg baut, dann weißt du, okay, der ist auf dem Weg in die Imperialzeit und versuchst so schnell wie möglich hinterherzuziehen. Und ich habe immer ein ganz blödes Gefühl dabei, wenn ich Forward-Castle droppt werde und ich schon eine Weile im Castle-Age bin, weil für mich ist das wirklich ein glasklarer Indikator, mein Gegner ist auf dem Weg, weil der wird da jetzt Traps produzieren wollen. Und wenn ich dann noch nicht hochklicken kann, sondern noch kurz brauche, da fühle ich mich immer so schlecht, weil ich genau weiß, oh, ich werde den Trap-Fight verlieren und ich muss jetzt irgendwie Stein ran schaffen, um eine zweite Burg zu bauen, damit ich Double-Trap-Production habe. Und mit den Kelten ist das, also ich will nicht sagen, dass das angenehmer ist, weil es ist immer noch scheiße, in so einer Situation zu sein, aber dass die 25% schneller feuern, ist schon aus einer defensiven Perspektive auch heraus ziemlich cool.
Ja, auf jeden Fall. Du hast vor allem auch einfach mehr Gelegenheiten, gegnerische Traps damit zu treffen, wenn du irgendwie drauf angewiesen bist, auf die zu schießen.
Mhm. Ja,
stimmt. Oder Bombard-Cannons.
Möchtest du jetzt sagen, dass du mit Traps Bombard-Cannons versuchst rauszusnipen?
Nein, aber es funktioniert irgendwie jedes Mal, wenn Leute das gegen mich tun. Das ist sehr frustrierend.
Genau. Oder was haben wir jetzt gelernt? Ich glaube, in Warlords war das. Der große Nachteil von Warwolf-Traps von den Briten ist, dass die keine Bombard-Cannons mehr snipen können, weil die 100% Accuracy haben und damit niemals zufällig treffen.
Du hast gegen jemanden, der seine Bombard-Cannon microt, halt mit Traps fast eine größere Chance, sie zu treffen, als mit einer eigenen Bombard-Cannon, weil du halt diese Zufallstreffer kriegst.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, also für mich gilt das hundertprozentig, weil ich so schlecht im Micron bin.
Aber für alle Leute, die nicht ständig Bombard-Cannon Dodgeball
spielen,
gilt das, glaube ich.
Wahrscheinlich schon, ja. Na gut, also das ist der große Bonus der Belagerungswaffen der Kelten. Und ich habe es ja schon gesagt, man kann das gar nicht unterschätzen, wie stark das ist. Aber das Ganze ist nur nützlich, wenn man angreift, wenn man der Aggressor ist. Es ist zwar auch in der Verteidigung ganz cool, aber das bringt einem nicht unbedingt weiter. Umgekehrt, und das hat mir anfangs ja aufgegriffen, dadurch, dass das die große Stärke der Kelten ist, rechnet irgendwie jeder damit. Und wenn jemand da Kelten hat auf einer offenen Map, was soll der schon groß machen, außer in der Ritterzeit diese große Stärke ausspielen zu wollen? Denn wenn man jetzt sich die Zivilisation als Ganzes anguckt, eigentlich haben die Kelten nicht wirklich was in der Ritterzeit, was sie besonders macht, abgesehen von ihren Belagerungseinheiten.
Ja, und halt ihrer Eco. Also ich glaube, du kannst mit Kelten halt in der Ritterzeit entweder diesen All-In-Push spielen oder versuchen, auf einen Crossbow-Power-Spike zu spielen. Und der muss dann halt ordentlich Schaden machen, weil wenn das nichts wird, hast du nicht wie mit Wikingern beispielsweise in der Imperialzeit nochmal eine Chance.
Ja, ich glaube, da muss man nochmal sagen, also dieser Crossbow-Power-Spike ist halt einer, der überträgt sich halt so furchtbar schlecht in die Imperialzeit, dadurch, dass die weder Arps haben noch Bracer haben. Die haben ja jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, das war ja früher nicht so, das letzte Rüstungsupgrade bekommen. Das war ja, glaube ich, also
ja, genau.
Sie haben es jetzt, das weiß ich, weil ich sehe. Aber ich glaube, früher hatten sie es nicht, nicht wahr?
Ja, es war in einem der letzten Updates.
Ah, sehr gut. Und das ist etwas, was zwar ganz praktisch ist für das Überleben der Archer in der Imperialzeit, aber das ist eher etwas, was in die Skirm-Linie, glaube ich, abzielt. Und deswegen ist ein Archer Power Spike keiner, der sich in der Imperialzeit wiederholt. Darauf will ich hinaus. Sondern das ist einer, der funktioniert nur in der Ritterzeit.
Ja, genau. Man hat keine zweite Chance damit. Und das ist halt das Problem bei den Kelten, wenn man darauf spielen möchte. Man hat diese eine Gelegenheit. Das gleiche kann man, glaube ich, für den Siege-Push auch sagen. Aber auf den hat man halt noch mehr Boni als die reine Wirtschaft, die es einem vielleicht erlaubt, ein bisschen früher hochzuklicken oder ein paar mehr Crossbows rauszukriegen.
Ja.
Es fehlt einem eben so rundum für diesen Crossbow-Power-Spike ja der weitere Support oder das Follow-up. Der muss halt wirklich sitzen. Das gleiche gilt eben auch für den Siege-Push. Aber wie gesagt, hier hat man noch die Boni drauf. Der ist fast mehr erfolgsversprechend, genau deswegen. Aber es kommt auch da, glaube ich, stark darauf an, gegen welche Zivilisation man spielt. Weil ja auch dieser Monk-Siege-Push von manchen Zivilisationen sehr leicht gekontert werden kann. Und andere tun sich da super schwer mit. Also gerade Redemption macht natürlich einen Riesenunterschied, ob man das hat oder nicht, wenn man dagegen spielt. Und andere Zivilisationen mit einer starken Unique-Unit tun sich da auch sehr leicht. Denn wenn man das kommen sieht und direkt auf Stein geht, dann kann die Burg schon mal einen Teil der eigenen Wirtschaft schützen und den Rest können die Unique-Units übernehmen. Gerade Mongolen waren ja immer der Erzfeind von Huang, weil er dagegen einfach gar nichts tun konnte.
Und ich glaube, ehrlicherweise, heutzutage gäbe es viel mehr Siths, die Huang ein Bein stellen könnten, weil man jetzt viel geneigter wäre, einfach Monk-Defense zu spielen dagegen. Walls und Monk-Defense. Ja. Was macht denn der Kelte dagegen? Er hat nichts gegen feindliche Mönche. Weil er selbst einfach katastrophale Mönche hat. Er kann keinen Siege konvertieren und er kann keine Mönche konvertieren. Also er ist quasi machtlos.
Ja, ich habe ganz am Anfang, als ich das erste Mal selbst Kelten gespielt habe, weil ich sie zufällig bekommen hatte, kannte ich ja auch nur Huang und wusste, er macht immer sein Monk-Siege-Ding und hab damit gerechnet, dass Kelten ziemlich ordentliche Mönche hätten. Und dann macht man das zum ersten Mal selbst und merkt, man hat gar nichts.
Ja, überhaupt nichts. Aber er kann sich die Mönche halt immer leisten, weil er ja so extrem auf Gold geht. Und er konvertiert halt auch einfach alles. Ne? Ob es jetzt Spears sind, ob es jetzt Light Cavis oder Knights, wenn der Gegner das macht, ist völlig wurscht. Er kann halt nur kein Siege konvertieren. Er hat auch Villager konvertiert. Aber und er benutzt natürlich seine Mönche auch ziemlich gut, das muss man ihm zugutehalten, um die eigenen Knights zu heilen, weil auf die passt er auf. Huang ist der einzige Spieler, der mehr als 2000 Elo hat, dem man sieht, dass er Belagerungseinheiten, Ritter und Mönche in einer Gruppe nach vorne schickt, weil die Ritter in Zeitlupe laufen. Ne, die passen sich ja dann an die Geschwindigkeit der langsamsten Einheit. Es gibt nicht einen anderen 2K-Spieler, der das macht wie er. Und er macht das konsequent, weil er wird seine Ritter nicht auf dem Weg nach vorne niemals von seinen anderen Einheiten trennen. Und das heißt, er benutzt Mönche auch ziemlich gut und ziemlich viel zum Heilen. Das ist ziemlich stark von ihm. Aber ansonsten, ja, es ist ein fragiler Push, der lebt von zwei Boni. Von den schneller schießenden Belagerungseinheiten und vom Teambonus. Der Teambonus sorgt nämlich dafür, dass die Mangen ja auch schneller erschaffen werden, weil die Siege Workshops, die Belagerungswerkstätten, sind 20% schneller in der Produktion. Also du kriegst eine schneller schießende Mange 20% schneller aufs Feld. Und wenn du die dann auch noch forward baust, die Belagerungswerkstatt, da muss mal ein Gegner mithalten. Insbesondere, wenn man fast castelt, wie Horgen das immer macht.
Ja, genau. Da kommt halt natürlich bei dem schneller arbeitenden Siege Workshop auch der Holzbonus nochmal ins Spiel, weil der einem natürlich hilft, das Ganze zu finanzieren. Mhm. Sowohl, weil man schneller Holz bekommt, als auch, weil man weniger auf Holz braucht und mehr dann auch auf Gold haben kann. Die beiden Sachen kosten ja die Belagerungseinheiten. Also das spielt schon alles ganz gut ineinander für diesen Push. Aber es ist halt immer noch ein super All-In-Push. Ich habe jetzt die ganze Zeit, wo wir so über die Boni reden, das Gefühl, wir begrenzen die Kelten so sehr auf diesen einen Push. Aber es ist wirklich einfach so, dass man so arg viel anderes mit denen nicht spielen kann. Wir haben es ja am Anfang schon rausgestellt. Denen fehlt spätestens ab der Imperialzeit einfach alles, was metamäßig gespielt wird. Vor allem, weil die ja auch kein Bracer haben, sind nicht mal Cav Archer irgendwie eine Option, auf die sich ja dann manche andere Zivilisationen noch halbwegs ordentlich retten können, wenn sie keine normalen Arps haben.
Ja, und sie haben auch
das
kein Bloodlines.
Das geht auch nicht.
Also, ja, genau. Beides.
Es ist einfach, und kein Thumbring.
Also, ja.
Es ist alles schwierig mit den Kelten. Man braucht einfach diesen Vorteil aus der Ritterzeit. Und um den zu bekommen, ist einfach so ein Push, der vernichtend sein kann, wenn er funktioniert, das, was man im Grunde machen muss. Denn gegen einen ebenbürtigen Spieler ist es ansonsten schwer, sich einen Vorteil zu erschaffen, der groß genug ist, um irgendwie dann in der Imperialzeit mit dem, was die Kelten zur Verfügung haben, irgendwie zurechtkommen können. Das heißt, man muss irgendwie ein bisschen all-in gehen. Ob das jetzt irgendwie mit einem Haufen Crossbows ist, wenn man sich mit dem Micro wohler fühlt, oder ob das so ein Siege-Push ist, das ist ja beides möglich. Man muss aber gucken, dass man irgendwie nach vorne geht und Schaden macht. Ansonsten sieht's halt schnell übel aus.
Ja. Und das ist auch der Grund, weshalb ich sage, dass die Kelten eine unfassbar schwer zu spielende Zivilisation sind. Wenn man das nicht beherrscht, dann hat man einfach eine Zivilisation in der Hand, die nicht gut scaled, je länger das Spiel wird. Ne? Die gehen die Optionen aus. In der Ritterzeit kann man noch echt viel mit ihnen anfangen. Aber das gilt für die meisten Zivilisationen. Und gleichzeitig haben sie halt nur den Holzbonus. Ne? Und der spielt ausgerechnet natürlich, wenn man versucht, Meta zu spielen, in eine Armeekomposition hinein, die vor allen Dingen bei den Kelten sehr schlecht scaled, nämlich die Archer-Line. Weil vom Boom hast du halt langfristig nichts. Ne? Also ich finde, Knights ist halt so eine Sache, da, wenn du da hineintackst, dann hast du das langfristig vor. Und dann brauchst du die entsprechend starke Wirtschaft. Und wenn du dann dastehst und doch nicht in Knights gehst, und das willst du mit Kelten ja eigentlich gar nicht unbedingt. Naja, also sie haben Optionen. Aber jede andere Zivilisation kann eigentlich das meiste an Meta besser als die Kelten, selbst wenn sie dabei nicht überragend sind. Und das ist das große Problem.
Genau so ist es. Aber wenn man dann mit Kelten es in die schöne Position geschafft hat, in der Imperialzeit irgendwie voll ausgeboomt und noch am Leben zu sein, kann das auch viel Spaß machen. Und das liegt nicht nur an den Belagerungswaffen, über die wir gerade schon gesprochen haben, sondern auch an der Unique Unit. Da haben wir nämlich den Road Raider. Das ist eine Infanterieeinheit, die relativ schnell ist, dafür aber recht schwach gerüstet, was ihre Verteidigung angeht, und aber mit im Vergleich zu anderer Infanterie ein bisschen mehr HP daherkommt. Vor allem kann sie aber eines, und das ist ordentlich austeilen. Und das in Kombination eben mit der Geschwindigkeit macht sie, wie der Name schon sagt, zu einer sehr, sehr guten Raiding-Einheit. Und gleichzeitig schlägt sie sich aber auch im Nahkampf gegen sehr vieles ziemlich gut. Also die einzigen Probleme, die sie hat, sind die üblichen Infanterie-Konter. und Kavallerie, was halt auch Infanterie Konter ist. Also das auch normale Infanterie jetzt gegen Cavalier oder Paladin nicht gut tradet, ist ja bekannt.
Freisteller haben eigentlich nur gegen Archer und berittene Einheiten Schwierigkeiten.
Ja, aber das Ding ist halt, die werden recht schnell erschaffen.
Ja.
Und sie sind halt schneller als andere Infanterie. Dadurch, wenn sie mal an Archern dran sind, nehmen die halt total auseinander. Sie können auch vor denen weglaufen, wenn es sein muss. Und vor allem, wenn die mal in der Eco drin sind, die Eco fällt halt im Nu zusammen. Die können auch sehr stark Gebäude rausnehmen, weil die da auch noch einen Attack-Bonus gegen haben. Und Vote Raider machen Spaß. Vor allem eben, wenn man sie dann in Kombination mit den Belagerungswaffen spielen kann. Denn die können halt Archer sowieso ausschalten. Und seien wir ehrlich, wir brauchen nur genug Siege on Archer, dann ist Kavallerie auch kein Problem mehr.
In deinen Händen ja.
Oder eben, wenn man sowieso ausgeboomt ist, wenn man Vote Raider und Helps spielt, dann gibt's sowieso nicht mehr viel, was ein Gegner dagegen tun kann. Das ist halt eine super teure Komposition, weil man das halt auch spammen muss. Die werden einem häufig wegsterben. Sie teilen halt auch nur gut aus dabei.
Ja.
Man braucht die Burgen dafür. Man braucht erstmal die Upgrades. Man will ziemlich sicher auch Belagerungswaffen dafür, und zwar wahrscheinlich Siege Rams, um noch ein bisschen Beschuss abfangen zu können. Oder eben Siege Onager, um Archer direkt rauszunehmen. Aber wenn man das alles mal zusammen hat, dann wird's witzig.
Ja, so ist es. Ja, da kommen wir wieder zurück zu meinem kürzlich geschehenen Matchup gegen die Maya. Und dann können wir jetzt auch mal eine der Fragen aufgreifen, die an uns gerichtet wurde. Nämlich, ja, ob die Kelten, also ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage hieß, aber es ging um das Matchup zwischen den Kelten und den amerikanischen Völkern, also Azteken, Maya und Inka. Und ich habe ja jetzt gegen die Maya gespielt. Und der Verlauf meines Decision-Makings war höchst interessant, weil ich war da und dachte so, ugh, gegen Maya-Picker. Na toll, da habe ich ja gar keine Chance. Und habe gedacht, was mache ich? Naja, ich werde natürlich mit Milizsoldaten eröffnen, um meinen tollen Bonus zu haben. Habe ich auch gemacht. Hat er auch gemacht übrigens. War eine
weird, aber okay.
Es war unerwartet, ne? Aber ich habe gedacht, naja, warum macht er das? Der will bestimmt in Eagles spielen. Und dann habe ich gedacht, ah, fuck, was mache ich denn mit Eagles? Und naja, ich eröffne erstmal Archer. Und dann hat er nämlich, weil ich auch gesehen habe, dass er eine Range hat, und dann habe ich die Option, Skirms zu bauen, habe ich halt Archer gegen Archer gespielt. Ich habe natürlich gegen die Maya verloren im Archer-Fight. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, da ist eine Baracke, da ist eine zweite Baracke. Ich weiß, was er macht. Er macht einen Eagle-Switch. Auch insbesondere, weil er gesehen hat, dass ich Archer spiele. Mir ist jetzt alles egal. Ich hole den inneren Huang raus, klick schnell hoch. Ich war lange vor ihm in der Ritterzeit. Hab mein Forward Siege gebaut, hab mein Kloster gebaut, das ich mir auch hätte sparen können. Weil ich wusste natürlich, dass Kelten keinen Redemption haben. Ich wollte eigentlich Gebäude konvertieren. Und dann, das war ein Ding, ne? Ich baue den ersten Bench. Und dann so, Moment, fuck, ich kann diese Technologie gar nicht erforschen. Und dann habe ich gedacht, na, aber einen Konter habe ich doch gegen Eagles. Und dann ist mir aufgefallen, Maya haben eigentlich echt, also so richtig das Harte losgezogen, wenn sie gegen Kelten spielen. Weil ich ja quasi alles auskonter, was sie machen können. Ich habe fantastischen Siege gegen ihre Archer. Und ich habe eine super flinke, schnelle Infanterieeinheit, die es mit Eagles ja nicht nur aufnehmen kann, die zerfleischen die ja, ne, meine schönen Freischärler. Und ja, der Gegner auch aufgegeben, als er die ersten von denen gesehen hat.
Ja, du brauchst die nicht mal. Also die normale Infanterieline, die ja auch ein bisschen schneller ist, die tut's da auch schon. Also, wenn man gegen Maya spielt, ist Infanterie auf einmal eine richtig gute Einheit, wenn man sie eben mit Belagerungswaffen kombiniert. Und das können halt beides, die Kelten besonders gut. Die Kelten sind so eine Zivilisation, die super viele schlechte Matchups haben, wie wir vorhin gesagt haben, weil sie einfach nichts besser können als irgendeine andere Sith, außer dann in der Imperialzeit vielleicht. Und Maya ist eine Zivilisation, die eine der stärksten im Spiel ist. Und die haben auf einmal ein richtig schlechtes Matchup gegen Kelten, weil Kelten dann ja ihre Belagerungswaffen gegen die Lieblingseinheit der Maya, Archer, spielen können. Und wenn die Maya dann sagen, haha, ich habe Eagles mit einem Bonus-Damage gegen deine Belagerungswaffen, dann sagst du, das ist schön, ich habe Infanterie mit einem Bonus-Damage gegen deine Eagles. Und da, ich bin jedes Mal überrascht, einerseits, wie viel Schaden Eagles an Belagerungswaffen machen, aber noch überraschter, wie viel Schaden Infanterie an Eagles machen. Also, wenn ein Eagle da so eine Mange auch auf irgendwie 5 Meter nahe kommt und da steht so ein Man-at-Arms daneben, dann sagt er, heute nicht, und knüppelt den einfach nieder.
Ich weiß, was du meinst, aber ich habe zumindest in dieser Situation, und ich glaube, das ist so ein inneres Ding bei mir, ich würde immer den Freischärler der Infanterieline bevorzugen, wenn ich nicht schon in die Longswords getaggt habe. Weil da muss ich erst Langschwertkämpfer erforschen. Wenn ich vorher nicht Men at Arms auch schon erforscht habe, dann das auch noch. Und eigentlich will ich ja dann auch Versorgung erforschen und, und. Plus die Freischärler, die werden halt ziemlich schnell erschaffen und die sind signifikant schneller als die normale Infanterie, also die normale Infantryline der Kelten auch. Trotz Bonus, ne? Aber der Bonus gilt ja sowieso. Und ich habe das ein paar Mal erlebt, dass ein Spieler mit Eagles mich ge-Eagle-rated hat und ich habe rechtzeitig den Switch in Infanterie gemacht und ich hatte damit den Konter und ich kam nicht hinterher, weil er seine Eagles gut gemicrot hat und meine Infanterie die tollen Bonusschaden und die vernichtet die Eagles, aber der hat halt drauf aufgepasst und dann renne ich dem immer blöd hinterher. Und das Problem habe ich mit den Freischärlern einfach nicht. Deswegen habe ich die für mich persönlich bevorzugt, weil ich aber auch in der Situation war, wo ich sie bauen konnte.
Aus einem ähnlichen Grund würde ich dem Ganzen widersprechen und das andersrum sehen. Und zwar musst du ja es erstmal schaffen, gegen einen Maia, der so viel stärker ist als du durch die Feudalzeit hinweg und auch noch Anfang der Ritterzeit wahrscheinlich, erstmal eine Burg hochzukriegen, dann deine Unique Unit zu bauen und noch Siege dazu. Also bis dahin gibt's ja eine gewisse Chance, dass ein Maia dich einfach in die Knie gezwungen hat und du das nicht hinkriegst. Und gerade wenn man dann, wie du ja gesagt hast, auch schon Men at Arms geöffnet hat, hat damit eh schon mal ein Upgrade auf den Weg gebracht, dann ergibt es aus meiner Sicht viel mehr Sinn, direkt zu sagen, okay, ich baue Infanterie und baue meine Mangen schon mal, um damit Druck bei dem daheim zu machen. Denn das kann man ja dann direkt ab Anfang der Ritterzeit, muss nicht erst eine Burg hochkriegen. Und dadurch umgeht man auch so ein bisschen das Problem mit den Eagle Raids, die einem dann zu schnell werden. Denn man zwingt ihn ja, dass er irgendwie daheim auf seine Wirtschaft aufpassen und militärisch dahin investieren muss, indem man dort die Stellung hält und sich eben nicht drauf einlässt, daheim sich erstmal zu verteidigen, bis man eine Burg hat.
Ja, in der Theorie hast du recht. Meine Situation da war, ich hatte 5 bis 6 Farms. Ich hätte mir das Longsword Upgrade niemals leisten können. Aber ich war halt auf Stein wegen der Burg. Also habe ich natürlich die Freischelle einfach gebaut. Und da meine Ico umzumodeln, ich war voll auf Siege Monk Push, ne? Ich habe voll auf Golden Holz gesetzt und war forward. Und dann sehe ich halt, dass er den Eagle-Switch macht. Und da habe ich gedacht, nee, also bis ich jetzt meine Wirtschaft umgemodelt habe, um hier Longswords zu erforschen und. Ich habe Boat Raiders gebaut, ich habe mir das erste Infanterie-Defensive Upgrade geholt und rein damit in seine Eco. Die Eagles, die er gebaut hat, ne, kam nicht mal an meine Ward Raider ran, weil die unter der Burg gestorben sind und dann habe ich ihn halt graded. Weil das muss man auch dazu, das kann diese Einheit auch fantastisch gut, dadurch, dass sie so flink ist. Wir haben gar nicht so wenig Lebenspunkte, zumindest habe ich mir das eingebildet und dann konnte ich sehr schnell sehr viele Villager töten.
Ja, Siege Monk gegen eine Mesosif zu spielen, ist auch eine spannende Entscheidung.
Voll die spannende Entscheidung.
Wie du dann ja auch gemerkt hast, Eagles kontern irgendwie diesen kompletten Push.
Ja, total. Ich habe auch gedacht so, ja, Moment mal, aber was mache ich denn als Kelte? Und dann dachte ich, na komm, was mache ich denn als Kelte? Also Archer spiele ich nicht gegen Maia. Kavallerie will ich auch nicht gegen Maia spielen. Bleibt mir ja nur eine Sache. Hier, die große Stärke der Kelten. Was soll schon passieren? Ne, und am Ende habe ich so gewonnen.
Ja.
Ja, ist bestimmt nicht das Beste, was man machen kann, aber ich bin ja hier nicht dafür da, um zu promoten, was man als Bestes macht, aus meiner Erfahrung, sondern ich kann das nur aus der Theorie begründen und da so im Spielverlauf, also ich habe schon dominiert, muss ich sagen, ne? Vielleicht auch, weil der Maya-Spiel einfach nicht damit gerechnet hat, dass ich das, aber andererseits haben wir doch gesagt, ne, was machst du denn als Kelte? Also auch gegen Maya, ich glaube, den Mönch hätte ich mir sparen sollen, aber es waren ja auch nur 2 oder 3. Ja. Aber ansonsten war das schon ein solider Gameplan von mir.
Stattdessen halt, ja, ein bisschen Eco für Infanterie. Und dann
ja,
sieht's gut aus.
Freischärler all the way.
Maia haben ja in der Theorie sogar eine Einheit mit Bonus-Damage gegen Infanterie mit ihrem Plumed Archer. Das Problem ist nur, die haben weniger Reichweite und sterben dadurch noch leichter gegen Mangen. Insofern ist das nicht so richtig eine Option. Die anderen Meso-Sifs haben es da leichter, mit Kelten umzugehen, weil beide von denen Redemption haben, das macht schon mal einen riesen Unterschied.
Ja.
Sich bei der Verteidigung dagegen. Und die Inka haben ja dann weiterhin sowieso super Optionen, um sich gegen Infanterie zu verteidigen mit ihren Slingern. Und die Azteken, ja, wenn die auf ihre Unique Unit kommen, sieht's übel aus.
Okay, dann lass uns doch noch über die Spezialtechnologien der Kelten sprechen. 2 Stück haben wir, wie immer. In der Ritterzeit kann man Stronghold erforschen. Die Technologie mit dem sympathischsten Namen überhaupt. Festung zu Deutsch.
Ich wollte schon sagen. Schade, ich dachte, das Spiel. Na gut.
Das ist eine Tech, die bewirkt zwei Dinge. Einerseits, dass Burgen und Türme ein Drittel schneller schießen können. Und zweitens, dass Burgen in einem Radius von 7 Feldern sämtliche verbündete Infanterie, also die eigene und die der Teammates, in einem Radius von 7 Feldern heilt. Ich weiß überhaupt nicht, mit welcher Rate. Und ich habe noch nie gesehen, wie das irgendwie strategisch genutzt wurde, weil Age of Empires selten ein so statisches Spiel ist, dass man das macht. Aber
es sind 30 HP pro Minute.
30 HP pro Minute, das heißt, die Hälfte eines. Du müsstest eine Infanterie.
2 Minuten für einen Longsword.
2 Minuten für einen Longsword, genau.
Und halt ein bisschen mehr dann für einen Champion, der hat dann nur 10 HP mehr.
Nur 10 HP, sagt er. Ich hätte gerne mehr 10 HP. Genau, also das sind die zwei Effekte. Ist das etwas, was eine besondere Bewandtnis für die Kelten hat? Ich habe noch nie erlebt, dass jemand zielgerichtet diese Technologie erforscht hat.
Ich glaube nicht. Also ich habe das auch noch nie mitbekommen. Man sieht natürlich diese ganzen Witze von wegen, ja, 5 Burgen auf einer Stelle und du heilst dich schneller, als du Schaden kriegst oder so Sachen. Aber wann geschieht das realistischerweise?
War das so, also, dass das stackt?
Ich glaube, es gab irgendwann, wahrscheinlich wurde das auch gefixt, das ist halt so ein unrealistisches Szenario, dass ich nicht mal weiß, ob es aktuell noch funktioniert. Ja. Es gab irgendwann mal die Situation, dass das gestackt hat. Womöglich war das auch nur in so einer Update-Preview. Es ist halt praktisch total irrelevant.
Ja, genau.
Weil wenn du unter 5 Castles kämpfst, dann ist das Problem deines Gegners, glaube ich, nicht, dass sich deine Einheiten regenerieren.
Nee, im Gegenteil, du hast Probleme, weil du 5 Castles am selben Ort hast, statt Map Control zu bekommen. Also du schadest dir damit nur selbst.
Ja, und dein Gegner kämpft, also die Einheiten von dem werden gerade von 5 Castles beschossen. Eher das meine ich.
Ja.
Also, warum soll der da kämpfen?
Also, das Einzige, wo das relevant sein könnte, ist, glaube ich, so eine Map wie Amazon Tunnel, wo du so einen dünnen Schlauch hast und dann da, oder vielleicht auch bei Black Forest oder so, wer weiß, wo du wirklich mit keltischem Siege und dann Infanterie dazwischen stehst und einfach Castle für Castle weiter pusht. Vielleicht merkst du da was davon, aber auch dann ist es nichts, was jetzt plötzlich dieses Sith, also, oder was daraus eine Strategie entstehen, ist das niemals.
Nein. Das, ja, ist irgendwie eine nette Idee für eine Unique Tech. Und ich kann es mir vielleicht auf so Map-Control-Karten auch wie Gold Rush oder so vorstellen, dass man da sagt, okay, wir kämpfen sowieso die ganze Zeit nur um die Mitte hier und wenn ich da immer wieder irgendwie vorrennen kann mit World Raider, mal einen Trap snipen und dann renne ich wieder zurück und die heilen sich, dann ist das eine nette Sache. Aber das war's.
Ja, also wo man noch überlegen könnte, ist zu sagen, wenn man in Teamspielen ist und einer muss sich jetzt opfern und Stein in Burgen im eigenen Trade investieren, um den zu schützen vor Raids, dann soll es der Kelte sein, weil dadurch, dass der schneller schießt, kann er die Husare und dergleiche schnell mobilen Einheiten, wenn man Ballistics erforscht hat, halt einfach schneller aus dem Spiel nehmen. Da ist vielleicht nochmal ein Argument, aber ob man da wirklich die Ressourcen für opfern möchte, nur dafür das zu machen, weiß ich nicht. Aber zumindest sehe ich da einen Anwendungspunkt. Andererseits sehe ich gerade, dass diese Technologie kostet 250 Nahrung und 200 Gold. Das ist nichts.
Ja, das ist richtig. Erinnert halt nichts daran, dass sie in vielen Situationen nicht allzu toll ist.
Ja.
Vor allem, man muss halt wirklich seine Einheiten an einem Punkt, wo man erstmal eine Burg gebaut hat und dann diese Technologie auch noch erforscht, immer wieder dahin zurück micron, um tatsächlich was davon zu haben oder halt sowieso da drunter kämpfen. Und ich glaube, das sehe ich halt wirklich hauptsächlich auf diesen Maps, wo man sowieso immer am gleichen Punkt kämpft. Da ist das eine tolle Technologie. Ansonsten halt, ja, muss man überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit dafür haben, das richtig zu benutzen.
Jawohl. Und dann kommt jetzt die Imperial-Tech und da wirst du mir jetzt bestimmt sagen, dass das für Black Forest ganz, ganz wichtig ist, nämlich der keltische Zorn.
Ja, Black Forest ist super wichtig. Generell eigentlich auf all diesen Late-Game-Karten, wo man mit Kelten in seine tolle Armee-Komposition mit einem Haufen Siege-Onager kommt. Die gibt nämlich allen Siege-Workshop-Einheiten 40% mehr HP. Bedeutet, die Siege-Onager halten mehr aus und werden nicht so leicht mehr von irgendwas gesniped. Und Siege-Rams werden zu einem noch unglaublich viel nervigeren Ziel für gegnerische Archer. Die gehen dann halt nie mehr down. Und das ist eine wirklich sinnvolle Technologie, wenn man eben in dieses Late-Game reinkommt. 750 Nahrung, 450 Gold. nicht super günstig jetzt, aber für 40% mehr HP auf eine Einheit, die sowieso schon relativ viel HP hat und dementsprechend auch nochmal einen großen Bonus oben drauf kriegt, ist das tatsächlich ziemlich gut. Vor allem, weil gerade so Onager ja von Kavallerie immer mal ganz gerne gesniped werden und dann bangt man immer darum, ob jetzt die eigenen Helps schneller die Kavallerie kaputt kriegen oder die Kavallerie den Siege Onager. Da machen diese 40% schon sehr viel aus.
Ja, ich meine 40%. Das ist, also die haben einfach nochmal 40% mehr Leben. Das ist hart. Bei dem Siege Ram hätte ich ehrlicherweise vermutet, dass es da am wenigsten Unterschied macht, gerade gegen sowas wie Archer, weil die halt sowieso schon Bullet Sponge waren. Aber diese teuren Onager oder Siege Onager im besten Fall, dass die länger überleben, ist auch im Fight gegen anderen Siege, finde ich, sehr, sehr signifikant. Also, wenn er so mongolischer Siege Onager auf einen keltischen Siege Onager schießt und der keltische Siege Onager überlebt dann, vermute ich mal, und der mongolische nicht, oder?
Ja. Außer der mongolische dodged mit Drill.
Ja, ganz genau. Das ist eine andere Geschichte. Aber sagen wir mal, beide treffen. Und dann ist es, also der Ressourcengewinn, den du dadurch bekommst, dass dein Siege überlebt, während der gegnerische nicht überlebt, der ist ja auch wieder nicht zu unterschätzen.
Ja. Ja. Wobei wir in diesen Szenarien meistens halt von einem Late-Game sprechen, wo Ressourcen eher zweitrangig sind und wo es auf die Pop-Effizienz ankommt. Und auch die ist ja bei keltischem Siege extrem hoch, dadurch, dass er mehr aushält und gleichzeitig noch schneller schießt. Deswegen sind Kelten halt auf diesen geschlossenen Karten gerade im Team eine super gute Wahl, weil man eben mit wenig Pop halt schon super viel ausrichten kann. Die mähen ja alles nieder, die keltischen Siege-Onager, was vor ihnen irgendwie sich bewegt.
Genau. Also wir befinden uns hier auch in Gefilden, in denen ich mich zumindest aus der Erfahrung heraus überhaupt nicht auskenne. Das ist noch nie geschehen, dass ich in einer solchen Situation war. Aber zumindest der Theorie nach klingt das interessant. Wenn ich das aber als jemand, der offene Karten bevorzugt, sehe, dann sehe ich auch in den Spezialtechnologien nichts, was mir in der Ritter- oder in der Imperialzeit weiterhilft, um meine Zivilisation stärker zu machen. Was mich wieder zurückführt zu dem Punkt, dass ich die Kelten als eine extrem schwer zu spielende Zivilisation empfinde, die punktuelle Stärken hat, die leider ebenfalls sehr viel Army Control, eine gute Build Order, einen scharfen Sinn und viele Dinge erfordert, die man eher als guter Spieler hat und die man nicht einfach so mal aus der Hand schüttelt. Das muss beherrscht werden, das muss gelernt werden. Und dann hat man plötzlich eine Power-Sith, die hinten raus wieder schlechter wird, weil einem die Option ausgeht. So sehe ich die Kelten für mich.
Ja, da ist leider viel dran für offene Maps. Ist eben eine dieser Zivilisationen, die ihre Eigenheiten hat. Und die muss man mögen und genau Lust haben eben auf diese All-In-Sachen oder auf Infanterie, wenn man einfach sagt, ich spiele gerne Infanterie. Ich weiß, es gibt so Leute und ich weiß, einer von ihnen hört uns auch regelmäßig zu. Dann können Kelten Spaß machen, ja. Gegen den habe ich übrigens auch gelernt damals, wie schwer sich Meso-Siths und gerade Maya gegen Infanterie-Zivilisationen mit ordentlichem Siege-Micro schlagen können. Das war eine harte Lektion in einem sehr langen Spiel, das ich auch über die Hälfte dieser Zeit schon verloren hatte.
Glaubst du denn, die Kelten würden zu stark werden, wenn man ihnen Atonement gibt? Also, dass sie die feindlichen Mönche bekehren könnten? Warum sie keinen Redemption haben, kann ich verstehen. Damit sie nicht auch noch den gegnerischen Siege konvertieren. Aber warum sollten sie nicht gegnerische Mönche konvertieren können?
Ja, gegnerische Mönche sind halt auch der Konter gegen diesen Push, ne? Ja. Und den auf einmal wegzunehmen.
Ja, aber der Push ist sowieso schon schwer. Direkt. Also, der Push ist sehr schwer durchzuführen. Und auch noch Atonement da rein zu pressen und dann die gegnerischen Mönche zu konvertieren, die in aller Regel in der Defensive sind und wahrscheinlich unter einem TC stehen, von dem hast du dann auch erstmal nichts, außer dass der Mönch weg ist.
Atonement ist keine so arg teure Technologie, wenn man sowieso so eine Gold-Heavy- und marktbasierte Wirtschaft hat. Und man nimmt wirklich vielen Zivilisationen dann den stärksten Konter gegen diesen Push weg. Ich weiß nicht, wie gut mir das gefällt, weil diese Strategie sowieso ja schon eine relativ hohe Erfolgschance hat, wenn man die nicht gerade das erste Mal macht, wenn man zufällig irgendwie Kelten bekommt, sondern die wirklich geplant durchführt. Also wir sehen das an Huang, der ja, wie du am Anfang beschrieben hast, in viel zu hohe Elo-Gefilde kam, nur mit dieser einen Strategie, wo es ja dann auch von Viper und so regelmäßig Videos gab, von wegen I got Huanged, wo sie dann halt auch wirklich gegen den verloren haben, weil der diese Strategie auf einem extrem hohen Level gespielt hat. Nur das, aber hey, es hat funktioniert. Und es gibt auch auf unserem Elo ab und an Leute, die genau das spielen, wo ich dann merke, oh je, Sith Picker, Kelten, diese Leute machen mir Angst. Weil diese Strategie, wenn das jemand kann und sein Mangan-Micro beherrscht, echt nicht schlecht ist. Und diesen Konter da rauszunehmen, indem man einfach sagt, ja, deine Mönche können jetzt auf einmal auf der Gegenseite stehen, schwierig.
Okay. Naja, damit habe ich alles gesagt, was ich über die Kelten sagen wollte. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich glaube, ich habe auch alles gesagt. Ja. Bin nicht begeistert von der Civ. Spiele nicht gerne dagegen, nicht gerne damit. Es ist eine dieser Zivilisationen.
Ich gebe zu, ich spiele eigentlich ganz gern dagegen, weil ich weiß, was kommt und ich meistens weiß, was ich dagegen tun soll. Und die Leute auf diesem Mid-Elo-Bereich, in dem ich mich befinde, halt einfach keine Huangs sind und deswegen das nicht so gut machen. Die haben nicht die Uptimes vor einem Huang und völlig verständlicherweise schrecken sie auch vor diesem All-Innigen zurück, den Huang macht. Das heißt, sie adden dann doch ein bisschen Eco oder sie kaufen sich nicht alles und haben nicht 30 Villager auf Gold. Ich gewinne dagegen eigentlich ganz gut. Wenn ich jetzt 1800 Elo wäre und ich bin dem Keltenpicker gegenüber, ich glaube, da würde ich es mit der Angst zu tun bekommen.
Ja, so geht's mir immer. Das ist nicht schön. Weil, wie gesagt, die Leute, die das picken, die wissen meistens ganz gut, was sie tun. Und ich bin nicht gut dagegen, solche All-Ins allzu toll zu verteidigen. Und ja, ich glaube, ich habe keine gute Winrate gegen Kelten.
Ja, ich spiele so gut wie nie gegen Kelten, deswegen habe ich keine Ahnung, wie meine Winrate ist. Aber ist ja auch egal.
So, und jetzt, wo wir Leuten meine Schwäche verraten haben, nicht nur Man-at-Arms, sondern auch noch die Zivilisation, die ein gutes Follow-up dafür hat, würde ich sagen, bevor ich hier, während ja auch gerade noch eine Liga läuft, in der ich mitspiele, noch mehr verrate.
Das ist taktisch so klug. Jetzt hast du den ganzen Podcast, dieser ganze Podcast, ja, der ist nur entstanden, damit Felix jetzt in die Welt setzen kann, dass er ach so große Angst vor Kelten hat. Und in Wahrheit kann er das bestimmt voll gut auskontern und lässt jetzt all seine Gegner in Turnieren ins Messer laufen. Voll klug, Felix. Aber ich hab dich enttarnt.
Ja, ja. Auch diese Aussage möchte ich einfach mal so dahingestellt lassen. Und verabschiede mich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Christian!
Was?
Du hast das Wichtigste vergessen.
Oh Gott, was war's denn?
Die Schafe und die Sichtweite und weißt du?
Mäh!
Was? Mäh oder nee?
Das ist das Dümmste, was wir jemals gemacht haben. Ja, stimmt. Also, Kelten können anderen Leuten ihre Schafe wegnehmen, auch wenn die in der Sichtweite von gegnerischen Einheiten sind. So, damit haben wir jetzt aber wirklich das Wichtigste gesagt.
Toller Bonus, man kann lamen, ganz wunderbar. Find's doof, bis zum nächsten Mal.
Tschüss!